Bereits als Kind hat mich das ganze Thema rund um Technologie extrem interessiert. Und in der zweiten Mittelschule war es dann soweit, ich habe meinen ersten Computer bekommen. Wir beispielsweise haben über den Science Park Graz angefangen, direkt Connections zu anderen Startups bekommen, ein Büro und eben Consulting auch, das uns dann in weiterer Folge geholfen hat, nicht die ersten klassischen Fehler zu machen. Das Wichtigste, glaube ich, ist einfach ein dickes Fell zu haben und dementsprechend auch eine gewisse Lernbereitschaft mitzubringen. Auf jeden Fall würde es mich weiterhin total motivieren, in dem schnellen, innovativen Startup-Bereich tätig zu sein.
Mit Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse.
Hallo und herzlich willkommen beim Südstern-Podcast Südstern Connect. Heute sind wir zu Gast in Graz, genauer gesagt bei Flächer. Das ist ein Unternehmen, das Alexander Rech, der hier neben mir sitzt, gegründet hat. Er kommt aus Bruneck. Was ist Flächer? Können wir es kurz zeigen?
Sicher. Also effektiv, ja. Flächer ist ein Sicherheitsgerät für Radfahrer, E-Scooterfahrer und auch Fußgänger. Mhm. Es besteht aus zwei Armreifen. Ich zeige es dir direkt. Ja. Effektiv kannst du den ganz schnell und unkompliziert über deine Oberarme schnappen.
Mhm. Dann machen wir ihn an, oder?
Ganz genau. Der Knopfdruck quasi einsatzbereit.
Okay.
Und das kann man sich jetzt so vorstellen, du bist direkt auf Augenhöhe super sichtbar mit weißem Licht nach vorne, rot nach hinten. Und wenn du abbiegen willst, schwenkst du kurz den Arm und der Flasher fängt an zu leuchten.
Das ist ja wirklich cool. Und wie seid ihr auf diese Idee gekommen, lieber Alexander? Erzähl mir mal, bevor wir von dir sprechen, ein bisschen.
Also effektiv waren meine Co-Founderin, ja, und Partnerin Ines, die war mit mir in Wien unterwegs. Das war so 2020, also genau die Zeit, wo die ganzen E-Scooter-Leihdienste wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und das erste Mal am E-Scooter hat man direkt gemerkt, auf dem Teil kann es kein Handzeichen geben. Es wird einfach viel zu wackelig. Mhm. Und kombiniert mit der Tatsache, dass du ohnehin eher schlecht sichtbar bist bei Nacht im Dunkeln, am Rad, am E-Scooter, hat das Problem so in den Hinterköpfen von uns angefangen zu arbeiten. Mhm. Dann einige Wochen später hat es ein tolles Plakat gegeben, direkt in Graz, bewirb dich jetzt zum Science Park Wettbewerb, Ideenwettbewerb. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Quasi ich als Techniker, die Ines als BWLerin, haben wir mal auf Startup gemacht. Genau.
Schwitzer. Betriebswirtschaftslehre, so jetzt habe ich. Du, bevor wir das jetzt alles im Detail besprechen, du hast für diese Idee oder für dieses Startup auch einen Preis bekommen. Das ist der Futura-Preis, der ja alle zwei Jahre in Südtirol vergeben wird von der Stiftung Futura. Ist diese Anerkennung aus der Heimat eine Genugtuung oder ist es mehr?
Ich muss zugeben, da ist mein Herz wirklich aufgegangen. Die Sache ist ja die, wenn man so wirklich im Arbeitsmodus ist und die ganze Zeit an seinen Zielen arbeitet, vergisst man oft wirklich mal auf Pause zu drücken, sich umzudrehen und zu schauen, was schon alles passiert ist. Mhm. Und wenn man dann gelobt wird, speziell wenn das Lob von der Heimat kommt, ist das extrem viel wert.
Cool. Alexander, wir fangen ein bisschen mit dir an, im Sinn von, wo kommt er her? Bruneck, habe ich schon gesagt, hast du das Realgymnasium besucht und dann warst du hier in Graz und hast Informatik und Computer Engineering studiert. Was ist das?
Ja, also das Information Computer Engineering ist im Prinzip eine sehr gute Kombination aus Informatik und Elektrotechnik. Ah, ja, ich muss zugeben, effektiv bereits als Kind hat mich das ganze Thema rund um Technologie extrem interessiert. Und in der zweiten Mittelschule war es dann soweit, ich habe meinen ersten Computer bekommen. Quasi Liebe auf den ersten Blick. Deswegen war es dann für mich eigentlich klar, dass ich später irgendwas in dem technischen bzw. Innovationsbereich mir genauer anschauen möchte.
Und was ist dann passiert? Dann kam das Masterstudium oder beziehungsweise das Ende desselbigen ein bisschen immer näher. Oder so. Du hast gesagt, ich gehe nach Kalifornien und probiere dort mein Glück. Ganz so war es nicht vielleicht, sondern es gab die Möglichkeit, dass du in einer Art Austausch sozusagen nach Kalifornien direkt in Silicon Valley gekommen bist, oder?
Genau, also es war für mich wirklich ein Anliegen, ein paar Monate genau dort zu verbringen. Es gibt einige Programme auf der Uni, die einen unterstützen als Student, wirklich dort Fuß zu fassen, sage ich mal. Aber speziell beim Thema Kalifornien hat es damals nicht allzu viele Connections gegeben. Und trotzdem, ich habe weitergesucht und irgendwann bin ich dann beim Institut für Technische Informatik gelandet und über die Connection habe ich es dann effektiv geschafft, bei einer Firma ein paar Monate dort sein zu dürfen und im Rahmen von dem an einer wissenschaftlichen Arbeit zum Thema Smart Parking zu arbeiten.
Und stellt man sich das wirklich so vor, wie man oder ist es wirklich so, wie man sich es vielleicht oder wie sich es mancher vorstellt? So, alle sind sehr hip und cool drauf und es ist so eine Aufbruchsstimmung und alles ist irgendwie anders als bei uns in Europa.
Also,
ganz so cool ist
es
nicht.
Also es gibt natürlich auch die Schattenseiten, aber es gibt genauso viele richtig coole andere Sachen, die nennenswert sind. Ich glaube, das war so mein erster Touchpoint mit der Startup-Welt. Ich selbst war dort in einem Inkubator, im Plug-and-Play-Tech-Center untergebracht. Das heißt, Tag ein, Tag aus habe ich wirklich ganz viele Jungunternehmen gesehen, die wirklich den ganzen Tag, teilweise auch die ganze Nacht mit Schlafrucksack an der Idee gearbeitet haben.
Echt? Also das gibt es schon, diese, wie soll ich sagen, Aufbruchstimmung, dieses sich gegenseitig motivieren, auch diesen Wettbewerb ein Stück weit, oder? Den man bei uns nicht immer spürt.
Ja, also ob es jetzt an den zu hohen Mieten liegt in Kalifornien oder an der Aufbruchstimmung. Na, Scherz beiseite. Also ich glaube, das Thema Aufbruchstimmung und ich arbeite wirklich und ich pushe die Idee durch, die war dort wirklich sehr deutlich spürbar.
Dazu gehört auch das Scheitern. Das ist einfach eine andere Kultur in Amerika. Oder wenn du dort scheiterst, dann ist das mitunter sogar wertvoll, weil wenn du schon fünfmal gescheitert bist und jetzt mit der sechsten Idee kommt, dann heißt das, du hast schon einen bestimmten Erfahrungsschatz mitgebracht. Also die sehen das ganz anders als bei uns.
Die sehen es extrem locker, sogar als Vorteil. Das ist auf jeden Fall so bei uns. Das Thema Scheitern, es ist, also teilweise hat man so einen negativen Beigeschmack dabei, getraut sich vielleicht gar nicht über das Ganze zu sprechen. Dabei ist es eigentlich nur wichtig, sich persönlich mal durchzudenken, was bedeutet für mich jetzt Scheitern und was bedeutet das in meinem konkreten Fall. Und ganz oft ist es wirklich so, dass der Worst Case eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also in den allermeisten Fällen muss niemand dabei sterben. Es muss auch niemand sich irgendwie bis ans Lebensende verschulden. Und dementsprechend spricht eigentlich oft wenig dagegen, eine neue Sache
Einfach mal auszuprobieren,
genau.
Und so hast du es auch gemacht, oder?
Genau.
Wir werden jetzt darüber sprechen, aber vorher möchte ich noch fragen, wie es denn dann nach der Idee, die du ja schon umschrieben hast, deine Lebensgefährtin arbeitet im Unternehmen jetzt mit. Auch das ein interessantes Thema, aber mehr dazu später. Die Situation, wo du sagst, ich will es jetzt probieren, ich will das machen, die müssen wir uns ganz kurz vorstellen. Was war dein erster Schritt? Ich meine, wie gründet man ein Startup?
Also ich glaube, es ist total wichtig, dass du mit einem sehr motivierten und einem sehr diversen Gründerteam loslegst. Das sind meistens die Personen, die wirklich den zusätzlichen Schritt gehen, auch mal das Wochenende durcharbeiten, bis man ein gewisses Ziel erreicht. Und bei der Ines und mir war das deswegen so super, dass wir uns einerseits auf der menschlichen Ebene total gut verstehen und gewusst haben, ich kann mich auf den jeweils anderen verlassen. Andererseits haben wir uns aber auch thematisch sehr gut ergänzt. Ich mit dem technischen Wissen, sie mit dem betriebswirtschaftlichen Wissen. Und das war auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil zu Beginn.
Aber dann gibt es schon Förderungen. Die Uni hat dich unterstützt, nehme ich an. Oder wie darf man das vorstellen? Bist du dann zu einem, keine Ahnung, Start-up-Büro der Uni Graz oder dem Land der Steiermark hin und hast gesagt, hallo, ich habe eine Idee? Wie geht das? Kannst du mir das erklären, bitte?
Das ist eine gute Frage. Also, es ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass man mit Leuten anfängt zu sprechen. Wie habt ihr das gemacht? Was waren eure Anfangsschwierigkeiten? Und damit man überhaupt zu den Leuten kommt, gibt es beispielsweise hier in der Steiermark diverse Startup-Programme, wo man sich darauf bewerben kann. Wir beispielsweise haben über den Science Park Graz angefangen, direkt Connections zu anderen Startups bekommen, ein Büro und eben Consulting auch, das uns dann in weiterer Folge geholfen hat, nicht die ersten klassischen Fehler zu machen.
Das heißt, mit den anderen reden, die es schon gemacht haben, um strategische Fehler zu vermeiden, habe ich das richtig?
Ja, ich glaube, jedes Unternehmen macht trotzdem irgendwie ein anderes Produkt, einen anderen Service, aber so die Klassik am Anfang von NDA, Arbeitsvertrag, erste Förderungen, das sind quasi immer dieselben. Das
sind die ersten Schritte und da darf man nichts falsch machen. Aber dann geht es ja um Entwicklung vor allem. Das heißt, ihr habt an einem 3D-Drucker erste Bauteile entworfen. Und Das Geniale an diesem Flasher ist eigentlich die Software, also der Algorithmus, mit dem er arbeitet. Weil das Gerät durch die Armbewegung erkennt, was passiert, oder? Das ist eigentlich das Innovative dabei.
Richtig. Also wir haben so bei der Entwicklung an drei Säulen geforscht und entwickelt. Einerseits natürlich, wie du gesagt hast, das Gehäuse. Da hat uns der 3D-Druck einen sehr guten Dienst erwiesen, nonstop quasi Gehäuseteile produziert. Und das zweite war dann natürlich die Elektronik. Die muss ja dann irgendwann auch mit dem Gehäuse verheiratet werden. Und die dritte Säule, last but not least, die Software, die mit der Platine und mit dem Gehäuse drumherum dann auch das Richtige macht.
Wie lange habt ihr da gebraucht?
Effektiv, das erste Jahr war komplettes Prototyping.
Mhm.
Im zweiten Jahr ist es dann in Richtung Vorserienproduktion gegangen, ganz viele externe Tests, viele Befragungen, geschaut, was die User davon sagen. Und sobald wir ein gutes Gefühl gehabt haben, ist es dann in Richtung Serienproduktion gegangen. Genau.
Und das bedeutet in dem Moment, jetzt muss ich mich definitiv entscheiden, das Ding durchzuziehen, oder? Ich denke, weil da fängt es dann an, teuer zu werden. Oder schon vorher?
Ja, man darf es auch vorher nicht unterschätzen, sage ich mal, weil auch Entwicklungskosten sind hohe Kosten. Dementsprechend auch wichtig, sich am Anfang an Förderstellen zu orientieren, mit denen zu sprechen, zu schauen, ob es vielleicht das richtige Paket gibt. Und wenn es dann darum geht, wirklich den Knopf zu drücken, so ab jetzt Serienproduktion, dann soll wirklich jeder Mikrometer vom Produkt gut passen, weil jede Überarbeitung kostet dann wirklich sehr viel Geld. Mhm. Und das soll dementsprechend gut überlegt sein.
Apropos Geld, deine Lebensgefährtin Ines und du, ihr wart dann 2022 in der Höhle des Löwen. Ja. Das ist dieses TV-Programm, wo Investoren sozusagen in Startups investieren. Und es ist euch gelungen, dort Geld aufzutreiben. Und zwar eine beachtliche Summe. Wir reden von einem, ich glaube, das darf man ja sagen, weil das ist ja schon bekannt, von einer knappen 500.000, ne?
Genau.
Das muss ja ein unglaubliches Erlebnis gewesen sein, oder? Eine Bestätigung ein Stück weit auch.
Das war ein einmaliges Erlebnis. Ich muss zugeben, das Herz hat ordentlich gepumpert. Aber wir haben es durchgezogen und es hat sich wirklich rentiert. Einerseits natürlich war das Marketing technisch extrem wichtige Sache für uns, weil wir damals auch noch im Vorverkauf gewesen sind. Und andererseits hat man natürlich dann dementsprechend mehr Budget für Marketingaktivitäten beziehungsweise für Weiterentwicklungen.
Mhm. Und wie funktioniert denn das bei diesen Menschen, die sagen, okay, passt, ich gebe euch Geld. Kümmern die sich dann wirklich um dich auch? Oder kommt da irgendwann ein Scheck und dann bist du sowieso auf dich allein gestellt? Wie geht das?
Ich glaube, das ist es ist auf jeden Fall eine Mischung. Wenn sich jetzt die Interessen überschneiden, dann hat man natürlich den größten Hebel, dass ein gemeinsames Projekt erfolgreich weitergeführt wird. Und das ist bei so einem Investment wie in der Höhle der Löwen auf jeden Fall der Fall. Da möchten wir beide Seiten, sage ich mal, den Status quo verbessern.
Okay.
Und wenn wir konkrete Anliegen haben zu den Investoren und sie uns dabei helfen können, dann ist das nach wie vor eigentlich ohne weiteres möglich.
Bevor wir über Risiken und auch nochmal über das Scheitern und vor allem darüber sprechen, wie das ist, mit der eigenen Lebensgefährtin eine Firma zu leiten, ein paar persönliche Fragen. Fährst du mit dem Fahrrad oder dem E-Scooter?
Ja, ich überlege deshalb, was bei mir so 50-50 Angelegenheit ist. Ich hätte gesagt, vielleicht ein Tick öfter mit dem Fahrrad.
Schon?
Ja, ja.
Okay, gut. Knödel oder Pasta?
Da würde ich fast sagen, Pasta.
Gut.
Genau.
Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Frühaufsteher.
Sehr gut. Familie, wie viele Stunden arbeitest du und wie viele Stunden verbringst du mit deiner Frau oder Lebensgefährtin privat? Gibt es da eine Trennlinie?
So den klassischen Hardcut gibt es nicht. Wir haben jetzt aber angefangen, nach Location aufzutrennen. Quasi zu Hause ist privat, Büro ist Fläscher. Und dementsprechend ist auch mit gewissen Uhrzeiten verbunden. Das heißt, ab 21 Uhr beispielsweise Handy weg, egal wo es brennt und wie stark.
Ja, aber einer muss ja der Chef sein.
Das ist ein guter Punkt. Aber auch da gibt es die Möglichkeit zu sagen, wir haben verschiedene Themen, die wir bearbeiten müssen. Du, lieber Ines, beispielsweise, du bist fürs Marketing komplett zuständig, okay. Ich für den technischen Bereich und so kommt man sich auch, sagen wir, strategisch nicht in die Quere.
Okay. Was macht einen guten, erfolgreichen Startup-Unternehmer aus?
Das Wichtigste, glaube ich, ist einfach ein dickes Fell zu haben und dementsprechend auch eine gewisse Lernbereitschaft mitzubringen. Du kannst mit Nullwissen anfangen, du kannst bereits mit 5 Jahren Erfahrung reinkommen, du wirst trotzdem Woche für Woche wahrscheinlich Themen kennenlernen, die du zuvor noch nicht gesehen hast. Und wenn du da offen reingehst, dann ist die Chance dementsprechend höher, dass du das in 0, nichts wieder überwinden kannst und dann effektiv gestärkt weitermachst.
Sprechen wir vom Risiko. Ich glaube, dass ganz viele junge Unternehmerinnen und Unternehmer sich am Anfang sagen, das ist zwar eine gute Idee, aber was mache ich, wenn ich das nicht verkaufen kann? Das heißt, das finanzielle Risiko muss man abschätzen können. Wie hast du das gemacht?
Wir haben im Prinzip uns um Förderungen bemüht, ganz am Anfang, um eben die hohen hohen Entwicklungskosten zu decken.
Das ging mit Fördermitteln?
Das ging mit Fördermitteln. Also gerade in Österreich gibt es extrem interessante Programme, speziell für Pre-Seed-Startups, die ein neues Produkt oder einen neuen Service auf den Markt bringen möchten. Und das in Kombination dann mit Investmentgeld, bei uns die Höhle der Löwen, hat quasi uns die Möglichkeit geschaffen, dann aus einer bloßen Idee dann das serienreife Produkt auf den Markt zu bringen.
Also dann frage ich noch mal ein bisschen anders, was würdest du heute nicht mehr machen oder anders machen, wenn du noch mal zurück könntest?
Ich würde wahrscheinlich von Stunde null mich genau auf einen Anwendungsfall zu 100% konzentrieren. Wenn man, bei uns war es wirklich so, wir haben das Produkt vor Augen gehabt und haben dann direkt gedacht, ja, das kannst du eigentlich für den Radbereich einsetzen, das kannst du aber theoretisch auch für Mitarbeitersicherheit nutzen im Unternehmen. Und auf einmal hat es 5 Bereiche gegeben. Dadurch, dass du aber nur 100% deiner Zeit hast, egal ob du jetzt 40 oder 80 Stunden die Woche arbeitest, ist es laut mir sinnvoll, trotzdem die 100% mal einem Thema zu widmen. Dafür dort schneller Feedback zu bekommen, macht es Sinn, macht es nicht Sinn und dann dementsprechend weiterzumachen. Also nicht zu sehr ablenken lassen von diversen Versuchungen.
Dann seid ihr in den Vertrieb gegangen. Wie habt ihr den aufgebaut? Also das kriege ich bei euch online, ohne hier jetzt groß Werbung machen zu wollen. Aber ich glaube, es ist doch wichtig zu verstehen, dass zwischen der Entwicklung eines Produktes, der Produktion eines Produktes und dem Verkauf Zeit vergeht. Bei euch waren das, glaube ich, 12 Monate. Also ihr habt gesagt, so, jetzt gehen wir in Serienproduktion. Yeah. Aber bis das Ding dann da war und Geld produziert hat, also durch den Verkauf Geld reingekommen ist, ist ein Jahr vergangen. Stimmt das?
Das stimmt und musst du das auch so vorstellen, als Startup, das jetzt nicht ewig große finanzielle Mittel hat, ist es natürlich sehr kritisch, ein weiteres Jahr auf die Produkte zu warten. Wir haben uns dann trotzdem entschlossen, weiterzumachen, aber den Fokus auf Vorverkäufe zu legen. Das heißt, bei uns war es dann wirklich Anfang 2022 so, dass wir gesagt haben, wir machen Vorverkaufskampagne online über Kickstarter. Und im September war dann der Auftritt bei die Höhle der Löwen. Die ersten Kunden wiederum haben die Produkte physisch erst Ende von 2022 erhalten.
Das heißt, das Timing ist auch etwas, worauf man achten muss in dem Fall, ja. Wenn man es überhaupt beeinflussen
kann. Wenn man es beeinflussen kann, auf jeden Fall. Aber das wäre Luxus, wenn man das immer machen könnte. Bei uns war ja auch die Chip-Krise dann im Hintergrund, die das Ganze verursacht hat.
Ja.
Aber einfach durchbeißen.
Durchbeißen. Nochmal, wie verkauft ihr das? Also online ist mir klar, es gibt mittlerweile ein paar Geschäftsstellen oder Wiederverkäufer, die das Produkt übernehmen. Aber im Grunde handelt es sich doch um ein Produkt, das mir jemand einmal zeigen muss, damit ich begreife, wie es funktioniert und was der Vorteil ist. Das kann ich nicht verkaufen wie Zahnpasta oder sonst irgendwas.
Es ist, da bin ich bei dir, das ist doch erklärungsbedürftiger, als man sich denkt, weil im Prinzip wir mit Flash eine neue Produktkategorie auf den Markt gebracht haben. Wir erklären alles bis ins kleinste Detail auch auf unserer Webseite flasher.tech und man kann es aber auch dann sich lokal in gewissen Geschäften in Österreich und in Deutschland und der Schweiz dann wirklich anschauen und ausprobieren.
Und das heißt, über diese Dachregion hinaus gibt es im Moment gar nicht. Okay, ihr schickt es schon weit, auch nach Südtirol wurde es schon verschickt, habe ich mir sagen lassen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen morgen China, übermorgen Südamerika und dann noch Nordamerika. Nein.
Genau, also die Versuchung ist da, speziell am Anfang. Aber auch da sollte man die Marketingressourcen auf einen bestimmten Raum fokussieren, laut mir. Weil wir haben leider nicht in Europa den Luxus, wie beispielsweise in Amerika, wo man mit einer Sprache den kompletten, ich sag mal, Kontinent adressieren kann. Bei uns macht gezieltes Marketing sehr viel aus und dementsprechend können wir sehr viel für den Dachraum nutzen mit nur, ich sag mal, mit der Sprache Deutsch. Wenn es dann in Richtung Norwegen geht, Niederlande, Spanien, dann sollte man wieder die Landessprache quasi.
Okay, es ist ein nächster Entwicklungsschritt, der nicht nur für das Produkt, aber vor allem auch für die Verkaufsstruktur und das Marketing dann von erheblicher Bedeutung ist und auch einen bestimmten Aufwand mit sich bringt. Das läuft mir ein. Genug von diesen Dingen, lieber Alexander. Ich habe mich schon zu Beginn des Gesprächs gefragt, wie geht das, wenn seine Lebensgefährtin mit ihm zusammen in der Firma sitzt? Ich meine, dann nimmst du die Arbeit und die Probleme ja förmlich mit nach Hause und ich will es nicht übertreiben, auch ins Bett. Ich meine, das ist nun mal so. Ihr schlaft ja nebeneinander, wahrscheinlich im selben Bett. Ich stelle mir das extrem schwierig vor.
Mhm.
Geht das?
Es ist mit Herausforderungen verbunden. Ja. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich umso stärker so gewisse Regeln aufstellt. Uns persönlich hat es sehr geholfen, wirklich zu sagen, alles, was mit Flasher zu tun hat, startet, sobald wir im Office sind und zu Hause.
Redet Leute quasi
nicht über Flasher. Es passiert dann trotzdem natürlich, dass wir in dem sehr wichtig sind, dass man über Flasher spricht. Aber auch dort ist es wichtig, dann, wie soll ich sagen, sich vielleicht nach Uhrzeiten zu orientieren und sagen, okay, bis zu einer gewissen Uhrzeit kann man über gewisse Dinge noch reden, wenn du damit einverstanden bist. Ansonsten muss man wirklich irgendwann auch auf den Stoppknopf drücken quasi.
Und falls Handy weglegen, so große Kunst wahrscheinlich, oder? Weil irgendwas ist immer.
Genau. Aber ich glaube, das ist dann auch ein Vorteil, jetzt genau mit der Person, der man am meisten vertraut, zu gründen, weil die hat dann dementsprechend auch ein Verständnis, wenn man sich mit gewissen Problemen länger beschäftigt als jetzt in einer normalen Anstellung. Also wenn es mal brennt, die Ines sitzt im gleichen Boot, die versteht mich und dann schaut man eben, dass man gemeinsam zur Lösung kommt.
Und ihr habt es auch 50-50 aufgeteilt sozusagen.
Genau, genau.
Wow, cool. Hut ab, das muss man sich auch trauen, nicht? Im wahrsten Sinne des Wortes. Sprechen wir über Südtirol, Alexander. Kommst du eines Tages wieder zurück oder anders gefragt, welche Verbindung hast du noch in die Heimat?
Also zur ersten Frage, mein Bauch sagt ja.
Ja?
Mein Kopf sagt grundsätzlich auch ja. Das ist nur das Problem, der Kopf weiß noch nicht, wann genau. Die nächsten Jahre werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit noch im Ausland unterwegs sein, aber ich kann es mir gut vorstellen, dann irgendwann zurückzukommen.
Weil das, was du jetzt machst, angenommen, du machst das weiter und das wünsche ich dir von Herzen, das könntest du eigentlich aus Südtirol auch machen, oder?
Ich sage mal so, je nach Unternehmensphase ist es leichter oder schwerer. Dadurch, dass wir auch immer stärker Unternehmenskooperationen aufbauen mit Flasher, ist natürlich der lokale Draht zu den Unternehmen dann umso wichtiger.
Beispiel?
Beispielsweise schauen wir uns immer stärker nach Wien um. Erst letztes Jahr haben wir die AUVA, das ist Österreichs größte Unfallversicherung, als Kunden gewonnen und die haben über 1000 Mitarbeiter mit Flasher ausgerüstet. Und wenn ich dann natürlich schnell in Wien bin, mit den Leuten direkt reden kann, hat das große Vorteile für Sales-Themen.
Weil, das möchte ich nochmal nachhaken zum Thema Produktion, ihr seid hier zu fünft, aber produziert wird hier eigentlich gar nichts. Das ist alles outgesourced.
Das ist outgesourced, das ist immer so ein spezielles Thema Software, macht man 100% in-house nach wie vor. Aber wenn es darum geht, wirklich das Produkt in Serienqualität tausendfach zu produzieren, da wenden wir uns an Experten. In unserem Fall haben wir dann Schweizer Lieferanten, der eine sehr gute Qualität garantiert und das auch in hohen Stückzahlen.
Okay. Gut, lieber Alexander, das war ein sehr interessantes Gespräch. Gibt es zum Abschluss noch die Frage, ein besonderes Ziel oder hat man als Jungunternehmer, als Startupper irgendwie vor Augen, 2030 mache ich das, 2005 oder denkst du gar nicht so weit?
Das geht schon in Richtung Glaskugel lesen.
Ja, bisher.
Natürlich hat man so gewisse Visionen für sich selbst und gewisse Wünsche, an denen man arbeitet, damit sie real werden. Das geht bei mir in Richtung, also ich möchte nach wie vor im Innovationsfeld tätig sein, also neue Produkte, neue Services auf den Markt bringen. Ob das dann in ein paar Jahren oder in 10 Jahren in Form eines Investors ist, in Form eines neuen Co-Founders, das lasse ich mal ganz offen. Aber auf jeden Fall würde es mich weiterhin total motivieren, in dem schnellen, innovativen Startup-Bereich tätig zu sein.
Gibt es schon eine nächste Idee, so eine Weiterentwicklung von Flasher? Dürfen wir schon was verraten? Noch nicht.
Also wir arbeiten aktuell stark dran, speziell mit unserer App neue Funktionen freizuschalten.
Okay.
Und eine der nächsten Dinge wird effektiv die Erkennung von Unfällen sein und dementsprechend dann auch die direkte, soll ich sagen, dass man Not...
Gegen Erkennung von Unfällen?
Die Erkennung von Unfällen, wenn man jetzt stürzt oder beispielsweise ein Ohnmachtsszenario hat, dass das der Armreif direkt erkennt und dann dementsprechend schnell und effizient Hilfe holt.
So wie es schon bei manchen Uhrensystemen ist oder so Fitnessarmbändern oder sowas?
Genau.
Okay, alles klar. Danke dir für das interessante Gespräch und weiterhin alles Gute, Alexander. Bleib am Ball.
Danke dir.
Ihnen ein Dankeschön. Das war unser Südstern Connect Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.